Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Ja, Leute, nicht, dass irgendwer sagt, ich hätte euch nicht gewarnt. Rückt einen Meter von den Boxen weg oder steckt euch die Ohrstöpsel heute nicht ganz so tief bis mitten ins Hirn. Ich bin verrotzt. Ich habe Männerschnupfen und einen dicken Hals. Also wortwörtlich, nicht sprichwörtlich. Mich hat da gestern spontan irgendwas angesprungen und ich glaube, ich bin möglicherweise leicht ansteckend. Insofern, Sicherheitsabstand ist einzuhalten. Auch die liebe Anna Wollner hat sich schon in sichere Tröpfcheninfektionsunerreichbar Entfernung positioniert.
Du überdramatisierst das ein bisschen. Hättest du mir das vorher gesagt, hätte ich Mundschutz dabei.
Nein. Du weißt, wenn Männer Schnupfen haben, überdramatisieren sie gar nichts. Die nächste erreichbare Stufe für uns Männer nach Schnupfen ist direkt Ebola. So, die Frage ist, ich meine nicht, dass ich mich nicht freuen würde, Anna, aber was suchst du hier? Die Gefahr, das Abenteuer, ein nur halbwegs kalkulierbares Risiko, dein Handy oder gar Streit?
Ich glaube, von allem ein bisschen.
Gut, das kriegen wir hin. Außerdem war ich gestern am berühmten Berliner Kudamm unterwegs. Hier dreht Til Schweiger gerade seine internationale Hollywood-Version von Honig im Kopf.
Honey in the Head?
Habe ich auch erst gedacht, kein Scheiß. Nee, Head Full of Honey. Da habe ich mit ihm als dieses Mal nur Regisseur und mit seinen Darstellern Nick Nolte, Matt Dillon und Emily Mortimer gesprochen. Was dabei rumgekommen ist, hört ihr auch heute. So, dann haben wir noch Serien- und Filmnews für euch, also unterm Strich immer noch genug Gründe, mir trotz einer drohenden Schnupfeninfektion zuzuhören. Ihr könnt ja hinterher vielleicht die Ohren mit Sagrotan auswaschen, stellt euch einfach nicht so an. So, Vorhang auf, Mundschutz runter und Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
Ich bin genau wie du. Ich habe ein völlig normales Leben. Nur, dass ich ein riesiges Geheimnis habe.
Ja, das hat er, der Simon. Und zu Anfang gleich die Frage, weil es der kleine Ausschnitt, den ihr gerade gehört habt, vermuten lässt. Highschool-Romanze. Simon geht zur Highschool. Warum brauchen wir noch einen weiteren solcher Filme? Vielleicht, weil lange nicht mehr so schön, so sinnlich, so auch schön verzweifelt geliebt wurde wie in Love, Simon. Und weil der Film noch eine andere Besonderheit hat, nämlich die Hauptfigur ist schwul und damit ist es überhaupt die erste große Studioproduktion mit einer homosexuellen Identifikationsfigur. Anna, du hast den Film gesehen, genau wie ich.
Ja.
Und wenn ich mir deine leuchtenden Augen mir gegenüber angucke, habe ich die große Angst, es liegt nicht an mir, sondern am Film.
Ausnahmsweise liegt es tatsächlich am Film und ich würde ja auch fast behaupten, meine Augen leuchten noch immer so, weil sie noch immer ein ganz kleines bisschen feucht sind. Hm? Kennst du das nicht auch, dass du Filme guckst, die dich in dem Moment, in dem du sie siehst, so vollkommen auf dem richtigen Fuß erwischen?
Total.
Und Love, Simon war bei mir so einer. Es ist, ja, ich gebe es zu, du weißt, eigentlich habe ich ein Herz aus Stein. Dieser Film hat es geschafft, dieses Herz aus Stein zu erweichen und ich habe so in der Mitte des Films, als er das erste Mal mit einer guten Freundin im Auto sitzt und über sein noch nicht stattgefundenes Outing spricht,
ja,
habe ich die erste Träne verdrückt.
Okay.
Und du wirst mich jetzt wahrscheinlich auslachen.
Nein.
Habe am Ende Rotz und Wasser geheult, denn okay. Love, Simon ist tatsächlich ein Film, den ich mit 17 gebraucht hätte und es ist umso schöner, dass wir ihn jetzt haben.
Okay, lass uns der Reihe nach durch den Film durchgehen, ohne zu viel zu spoilern. Trotzdem erstmal umreißen, worum es genau geht. Simon, wissen wir, ein Highschool-Schüler, der eigentlich sein Coming-out anders geplant hatte, als es dann im Film passiert.
Ja, und es ist eigentlich ein Film, der vor Durchschnittlichkeit strotzt. Beziehungsweise vor der klassischen Blaupause einer ganz normalen Teenie-Highschool-Romanze. Denn wir haben einen charismatischen, niedlichen Hauptdarsteller, Simon, der absolut verständnisvolle Eltern hat, von Jennifer Garner und Josh Duhamel gespielt. Der hat eine Schwester, die ihn ab und zu nervt, die aber eigentlich mag. Die ihn auch liebt. Er hat beste Freunde, mit denen er gerne rumhängt und mit denen er eigentlich über alles reden kann. Und er ist verliebt. Er ist verliebt in Blue. Das ist ein Mitschüler, den er aber nicht kennt. Denn die beiden treffen sich im Internet, irgendwie auf so einer Chatroom-Seite von der Highschool. Und der Film heißt halt Love, Simon, weil er immer unterschreibt mit Love, Simon, und der Typ heißt halt Blue. Und diese E-Mails fallen irgendwann in die Hände des Antagonisten, des bösen, arschigen...
Des Typen, der diese Highschool-Website betreibt, genau. Sozusagen.
Und der erpresst ihn: wenn du dich nicht selber outest, mach ich das. Mhm. Oder beziehungsweise verschaff mir ein Date mit deiner besten Freundin, weil ich finde die heiß und ich bin halt klein, dick und moppelig, hab Pickel und die würde mit mir nicht ausgehen, wenn du sie nicht dazu bringst.
Mhm.
Und deswegen wird er so ein bisschen gezwungen, sich zu outen, und es passiert etwas, womit er nicht gerechnet hat. Es ist für alle vollkommen normal, inklusive seines Football-Highschool-Schönlingsvater Josh Duhamel.
Seit wann weißt du's?
Da war ich 13?
Doch, vier Jahre. Gemeinsam gegessen, gemeinsame Kinobesuche. Es tut mir leid. Das hätte mir nicht entgehen dürfen.
Nein,
all die dämlichen Witze.
Die war nicht so gemeint, das weiß ich.
Also du sollst wissen, dass ich dich lieb habe. Ich würde rein gar nichts an dir ändern wollen.
Es ist natürlich hart für diesen Vater, der am liebsten im Karohemd vorm Grill steht, dass sein einziger Sohn jetzt schwul ist.
Fehlt bloß noch, dass er den ganzen Tag Holz hackt im Garten.
Das stimmt, oben ohne dann. Aber das würde Josh Duhamel wahrscheinlich auch machen. Und sein Outing kommt halt eigentlich relativ gut an. Und es ist einfach, der Film, der plätschert in Anführungsstrichen und sehr, sehr positiv so ein bisschen vor sich hin, reißt viele Themen an und ist halt einfach so, ach.
Ach, du warst schon fertig mit Ach. Das ist schön. Die leuchtenden Augen gefallen mir fantastisch. Du hast mehrmals angesprochen, da kommen wir gleich noch drauf, wenn ich meine Kritik zum Film äußern möchte, mehrfach angesprochen, dass der Film sehr normal diese Geschichte erzählt. Was macht ihn trotz dieser, ich sag mal ein bisschen bewusst bösartig, trotz dieser Mittelmäßigkeit des eigentlichen Films, was macht ihn für dich so besonders?
Dass er mit der Homosexualität seines Hauptdarstellers vollkommen normal umgeht, dass er eben kein Aufsehen darum macht, dass es einfach für alle vollkommen normal ist, dass er jetzt ein schwuler Mitschüler ist und dass es noch einen anderen schwulen Mitschüler gibt. Und natürlich fallen so Witze, ihr seid beide schwul, warum seid ihr nicht zusammen, etc. Und der Film hat halt einfach basiert auf einem Buch, also ein klassisches Young Adult Buch. Und Simon überlegt sich halt beschäftigt sich sehr viel mit sich selbst in diesen E-Mails. Und das Schöne ist auch, dass Blue, der weiß, hat ja keine Ahnung, wer das ist. Und immer, wenn der auftaucht, sieht er anders aus, weil er ihn sich anders vorstellt. Und Simon hat dann halt in diesem E-Mail-Verkehr, setzt er sich mit sich selber und mit seiner eigenen Sexualität auseinander und kommt zu einer Erkenntnis, die ich einfach großartig finde.
Ich habe überlegt, warum ich mich noch nicht geoutet habe. Vielleicht, weil ich es einfach unfair finde, dass nur Schwule sich outen müssen. Wieso ist hetero die Normalität?
Tut mir leid, Mom, es ist wahr.
Ich stehe auf Mädchen.
Ich stehe auf Männer.
Das liegt in der Familie deines Dads.
Ich bin heterosexuell.
Oh Gott, Hilfe, Jesus, bitte.
Einfach mal umgedreht.
Einfach mal umgedreht. Und das ist so einer von vielen schönen Momenten, die der Film hat, der für mich halt bei all dieser Durchschnittlichkeit, die Story bietet, aber einfach hat.
Grundsätzlich. Ich finde es eine super Idee, einen Coming-out-Film in so einer Highschool-Welt anzusiedeln. Noch dazu, wie wir gesagt haben, mit einer Hauptdarsteller-Identifikationsfigur, also einem Typ, Simon, gespielt von Nick Robinson, der eben kein ausgewiesener Außenseiter, kein Eckenhocker, kein von vornherein ausgegrenzter Sonderling ist, sondern ein höchst beliebter, cooler und integrierter, angesehener Schüler ist. Der auch mehrfach betont, fand ich auch super, dass ihm sein Schwulsein jetzt nicht irgendwie peinlich ist. Darum geht es ihm nicht. Er geht ja selbst auch damit sehr locker um. Sagt im Gespräch mit dem Vater, ich weiß es eigentlich, seit ich 13 bin. So, er will einfach nur selbst bestimmen, wann und wie er sich outet, und vor allem will er es selbst tun. Es geht viel um Selbstbestimmung, finde ich total super. Ab da, über diesen Punkt hinaus, war mir nur zu viel Zuckerguss der Harmlosigkeit über den ganzen Film gelaufen. Ne, erst, wie du sagst, dieses allererste Test-Outing mit einer seiner besten Freundinnen im Auto, die reagiert mal gleich best possible. Erstes Durchatmen. Dann dieses unfreiwillige Outing über die Schulwebsite, er wird geoutet und wieder nichts Schlimmes passiert, erzählt es den Eltern, bevor die es woanders her erfahren. Kurzer Schreckmoment beim Vater, der mit so einem doofen Witzchen unterm Weihnachtsbaum reagiert, sich aber kurz später dann sehr tränenreich auch bei seinem Sohn entschuldigt, dass ihm das nicht eher aufgefallen ist. Die Mutter ist sofort ab Sekunde 1 auf seiner Seite. Die kleine Schwester liebt ihn sowieso. Bei den Freunden, du hast es erwähnt, geht das Ganze genauso weiter. Es gibt im Endeffekt eigentlich nur eine wirklich unangenehme Konfrontationsszene, nämlich in der Mensa. Da gibt es zwei aber auch wirklich trottelig doofe Schüler.
Klassischen klassischen Bulli-Leute. Ja,
die klassischen Bullier, die dann auf den Tisch steigen und versuchen, ihn vor allen Leuten lächerlich zu machen. Und sofort ist die überpolitisch korrekte Lehrerin da, die den Spieß umdreht und die beiden Bulli-Typen innerhalb dieser Outing-Szene oder dieser Beleidigungsszene als totale Trottel darstellt. Was ich damit sagen will letzten Endes: Ich finde, dass die Situation, die wir im Film sehen, für eine Welt, in der man sich nach wie vor outen muss, was ja schon scheiße genug ist, dass das überhaupt notwendig ist, das ist so perfekt, dass ich mich gefragt habe, wo soll es denn diese Welt geben, in der es so ist? Wenn also der Film jungen Leuten suggerieren will, wenn du cool mit dir bist und wenn du irgendwie, wenn du das Bedürfnis hast, eigentlich zu sagen, hey, ich bin Junge und ich liebe einen Jungen oder ich bin ein Mädchen und liebe ein Mädchen und das ja auch ein belastendes Geheimnis ist, was raus soll, finde ich, suggeriert der Film mir ein bisschen zu sehr, du kannst es tun, es wird nichts Schlimmes passieren und das stimmt ja nicht.
Doch, das stimmt in Ansätzen und selbst wenn was Schlimmes passiert oder es nicht ganz so glatt abläuft wie jetzt in dem Film, es ist trotzdem, er macht Mut, er macht jungen Leuten Mut, die
super
eben noch vor diesem Schritt stehen und ihn noch nicht gemacht haben und die haben einfach, es ist wirklich einfach dieses Gefühl und das gibt es halt einfach für schwule oder lesbische Teenager im Kino nicht. Dieses Gefühl, auf der Leinwand sehe ich jemanden, der spricht mir aus dem Herzen, der hat die gleichen Probleme wie ich, der geht seinen Weg und mein Weg könnte ein ganz ähnlicher sein, auch wenn natürlich die Reaktionen von außen sein können. Aber es gibt Outings, die absolut problemlos verlaufen, bei denen die Eltern vielleicht mit den Schultern zucken und sagen, geht das wieder weg? Nee, dann ist okay. Und das ist so mutmachend. Natürlich, der Film kippt am Ende in ein absolut kitschiges Finale.
Ja, das geht fast schon Richtung Spoiler, wir unter uns. Also ich könnte dir jetzt sagen, als rauskommt, wer es ist, die Konstellation, was dieser andere Junge ist. Da haben sie quasi ja alles an Klischees bedient.
Ja, aber das finde ich, es gibt so viele heterosexuelle Filme, die genau das machen und die genau deswegen. Warum soll es nicht mal einfach eine schwule Jugendromanze geben, die das gleiche Setting hat, in dem sich die Jugendlichen vielleicht zu der eigenen Zeit des Outings wiederfinden und sich damit identifizieren können? Es sind tolle Schauspieler, es ist tolle Musik, es ist eine Story, die einfach wirklich schön ist, die ans Herz geht. Und du kannst mir das jetzt madig machen oder nicht?
Nein.
Ich bin und bleibe Fan von Love, Simon.
Ich mache dir das überhaupt kein bisschen madig. Ich sage ja auch nur, dass dieser Mutmach-Aspekt des Films mir wahnsinnig gut gefallen hat. Ich mir nur einen spürbaren Haken gewünscht hätte. Vielleicht mal so Gender 2018-mäßig, mal nicht der klassischerweise Vater, der ein Problem hat, sondern vielleicht ein Vater, der cool ist und eine Mutter, die aber mal einen Moment braucht und die sich zurückzieht mal und sagt, ich muss das mal da. Oder einer der guten Freunde, der halt einfach sagt, sie sind sauer auf ihn, aber wegen was ganz anderem. Der sagt, ey, weiß ich nicht, also muss ich erstmal, das darf sich ja dann zum Guten wenden. Ich glaube, mir lief es einfach nur von vornherein in jeder Konfrontation, die es ja eigentlich gar nicht gibt, mir lief es zu glatt. So. Außerdem habe ich nicht verstanden, warum Hannah Baker wieder lebt. Wirklich, ernsthaft. Ich habe da, also kurz zur Erklärung, die Hannah Baker Darstellerin aus 13 Reasons Why spielt auch
seine beste Freundin.
Ja,
natürlich,
also,
aber es ist so.
die sich schon wieder in einen Typen verliebt, den sie nicht kriegst, nur dass sie sich dieses Mal nicht umbringt deswegen.
Na, immerhin etwas.
Ja, mich hat das verstört und Alex aus 13 Reasons Why spielt auch noch, wenn auch nur eine kleine Nebenrolle im Film. Also ihr seht zwei Leute aus 13 Reasons Why in diesem Film.
Ja, aber die haben da einfach das Highschool-Alter.
Ja, natürlich.
In Amerika läuft der Film schon eine ganze Weile und ist wirklich, also das ist ein Film, der für mich Kultpotenzial hat, einfach so es ist einfach bei der, es stimmt auch das Timing, also in diesem Film, ist der rund.
Ja, er ist rund, er ist schön und für mich war er vielleicht ein bisschen zu schön.
Tom hat Fieber.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, da kriege ich am Wochenende einen Anruf. Mensch, Tom, willst du nicht Montag kurz am Kudamm in Berlin vorbeigucken? Da dreht Till Schweiger doch gerade das Hollywood-Remake seines eigenen Films Honig im Kopf. Head Full of Honey. Kannst du rumkommen, kurzen Set-Visit machen, kleine Frage- und Antwortrunde. Till ist da, dazu seine Hauptdarsteller Matt Dillon, Emily Mortimer und Nick Nolte. Ja, so habe ich dann auch geguckt. Wir hatten ja immer mal drüber berichtet, wenn ihr euch mal erinnern möchtet, dass Till dieses Remake plant, immer schon die Idee hatte, von Honig im Kopf auch eine internationale Version drehen zu wollen, hatten ja aber immer über Michael Douglas in der Hauptrolle, also in der Rolle von Dieter Hallervorden, gesprochen. Haben da über Bilder in Social Medias geredet, Michael Douglas, der auch schon postete, dass er sich freut. Dann irgendwann ja gar nichts mehr davon zu hören. Und jetzt also Nick Nolte in dieser Rolle des an Alzheimer erkrankten Familienpatriarchs, der seinen Sohn und seine Schwiegertochter und vor allem seine Enkelin auf Trab hält. Bin ich also hin gestern, gedreht wurde gerade in einem großen bekannten Café am Kudamm, Interviews dann im Hinterhof und Frage an Till, warum erstens hat es bis jetzt gedauert, also über 3 Jahre nach Honig im Kopf bis zum internationalen Remake und warum jetzt überhaupt Nick Nolte und nicht mehr Michael Douglas und weil das da alles very international gestern war, hören wir einen Till Schweiger Englisch antworten. Schließlich saßen der betreffende Nick Nolte, Matt Dillon und Emily Mortimer ja neben ihm.
We lost 1 year because nobody told us that the English actors are it's not sufficient enough if they just see the movie. They want to have a script. So we lost 1 year. We hired Jojo Moyes, who wrote the script. And 1 year later, we went out. I had a meeting with Warner Brothers, with the head of the studio in Hamburg. And he asked me, who would you like to play the lead? And I said, Nick Nolte. And he said, no. I said, why not? He said, yeah, he's box office poison. He's not on the A-list anymore. You know, I said, I don't care, I just need the best actor for this role. But they said no. So we went on and we offered it to Michael Douglas, who didn't like the script of Jojo Moyes because he thought it was too close to the original. And I said, Michael, I told you from the very first day on, I want to do the same movie, hopefully a better one, but I want to stick to the story. So he dropped out and then I said, another year went by. And finally I said to Warner Brothers, If I can't get Nick Nolte, if he wants to do it, then I really don't want to do the movie at all. And then I said, okay, then if you get him, then we do it.
Ja, das war also dann der endgültige Ansporn, sich in Sachen Nick Nolte nochmal dran zu setzen. Und wie macht man das als Till Schweiger? Man greift zum Telefon. Schließlich kennen sich die zwei schon von ihrem gemeinsamen Auftritt als Schauspieler in Investigating Sex, einem Film von 2001. Und Nick Nolte hat dann gestern erzählt, dass das mit dem Telefonat jetzt dann aber irgendwie doch gar nicht ganz so einfach war.
I got a phone call that Till was in town. And I said, well, okay, I'll meet you at the Sunset restaurant at the beach. So I went to the beach. The time to meet Till, and I couldn't get through the front door because it was all Europeans in Malibu. So they were asking for autographs and things, and I forgot there was an upstairs restaurant. So I left. And then I got worried that Till would think I stood him up, so I called him right away, about 4 a.m, I think it was. And I said, hey, I couldn't find you. And he said, well, I was there upstairs. And I said, well, I couldn't get upstairs. I said, well, why don't you come over in the morning and come over to my house and we'll talk.
Da fragt ihr euch auch gerade, wie viele Swimmingpools Whisky man austrinken muss, um so eine Stimme zu kriegen. Abgefahren, Nick Nolte. Also das mit dem Restauranttreffen hatte nicht geklappt, weil lauter autogrammjagende deutsche und europäische Touristen den Eingang zum Restaurant versperrt hatten. Also haben sie sich dann quasi daheim in Schloss Nolte getroffen, bei Nick zu Hause. Und siehe da, just in dem Moment, welch Glückesgeschick, fand der Regisseur nicht nur seinen männlichen Hauptdarsteller, sondern auch noch gleich die nächste Hauptdarstellerin, die die Rolle von Emma Schweiger übernehmen sollte. Also die junge Schauspielerin im Film, die dann als Enkelin mit ihrem Alzheimer-Opa noch einmal nach Venedig reist.
I walk into Nick's living room and I say, who was that girl? And he says, she's my daughter. Really? I didn't know. So, you know what? I think she would be perfect for Tilda. And Nick said, yeah, I thought the same thing, so it's your turn.
Yeah, and I said, the only trouble is you have to talk to her mother. She won't listen to me, so you're going to have to convince her that you can do this. And so Till said, oh, I'll do that. So they were in the house for a couple hours, I think.
No, I asked for 3 days in time to make a nice, like, battle plan, you know, and then I talked to her, and... Ja, and she said okay.
Ja, ich fasse noch mal kurz zusammen mit der Frage, ist das jetzt rührend? Entschuldigt bitte, das ist der angesprochene Halskasper, den ich da mit mir rumschleppe. Ist das jetzt rührend oder ist es ein bisschen bizarr? Nick Nolte's 10-jährige jüngste Tochter spielt im Film jetzt seine Enkelin mit null Schauspielerfahrung, aber mega viel Talent, sagt Til Schweiger. Man war sich also einig über die Zusammenarbeit und dann hat Til Schweiger erfahren, was es heißt, sich auf einen wie Nick Nolte einzulassen, der sich mit, sagen wir mal, etwas Vorlauf zum Dreh in Deutschland eingefunden hat. Und zwar dieses Mal beim Regisseur. Und zwar zu Hause.
I was in Bulgaria, but then I went straight to Till's house in Mallorca and made a pest of myself. I mean, I'm a really sloppy person. But what I do is I scatter the script on the floor. So on a... Amongst the mess, yes. Amongst the mess are my lines. So when I have to clean it up, or if I step on something, I've got to pick it up and read it. And that's just an old technique. But they clean my room once in a while. So I lived with Till for 2 months. Yeah.
2 Monate lang hat Nick Nolte im Haus von Til Schweiger alles auf den Kopf gestellt. Schöne Geschichte, finde ich, und so gut vorstellbar, ne? Wie der weißhaarige, bärige und sicher nicht unchaotische Nick Nolte das Schweiger-Anwesen auf den Kopf stellt. Kleines Meeting am Filmset also gestern hier in Berlin am Kudamm. Til Schweiger hatte geladen zum kurzen Plausch in der Drehpause seiner internationalen Hollywood-Produktion von Honig im Kopf. Die heißt ja dann Head Full of Honey. 7 Millionen Zuschauer, Kinozuschauer hatte das Original in Deutschland, erfolgreichster Kinofilm bei uns 2014, 2015. Trotzdem war die internationale Version wohl schon von vornherein geplant und nicht erst nachdem der Film hier so gut gelaufen war. Trotzdem ist ja gerade die Zeit der Remakes und wenn wir so an die Remakes von Ben-Hur oder Ghostbusters, Tomb Raider oder Die Mumie denken, dann wissen wir auch, dass die in der Regel jetzt nicht gerade, ich sag's mal freundlich, besser waren als die Originale. Also bin ich zu Till und habe ihn gefragt, wie groß denn da jetzt für ihn der Druck ist, seinen eigenen Film als internationale Remake-Produktion mit Hollywood-Stars neu zu verfilmen.
Also einen Druck verspüre ich da überhaupt nicht, außer dass ich einen Film machen will, der mindestens so gut wird wie der erste. Ich glaube, uns gelingt gerade, dass wir den Film noch intensiver und noch lustiger machen. Also ich glaube das nicht, ich weiß es, ne? Und ich glaube, die Geschichte war von Anfang an, das ist keine einfach deutsche Komödie, ne? Warner Brothers hatte schon 2 Drehbücher von mir erworben, um sie zu remaken, Keinohasen und Kokowé. Weil sie aber der Meinung sind, dass sie alles besser können, haben die da so lange dran rumgedoktert, bis irgendwann das Drehbuch im Sack war, ne? Und deswegen habe ich gesagt, diesmal will ich nicht, dass das passiert, deswegen mache ich das selber. Und das ist eine universelle Geschichte, das ist eine Geschichte über eine Familie, über die Liebe, über den Bond zwischen den Familienmitgliedern. Insofern habe ich da überhaupt keinen Druck. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch Leute in anderen Ländern so berühren wird wie in Deutschland.
Vielleicht ist das wirklich ein Vorteil, habe ich gedacht. Und wahrscheinlich macht Till das dann auch genau richtig, denn das Original in diesem Fall kennt ja in den USA nun wirklich keine Sau. Dadurch fehlt auch dann der Vergleich. Und wenn er den Film einfach wirklich genauso macht wie das deutsche Original, nur andere Sprache, andere Schauspieler und vielleicht halt ein paar geänderten Schauplätzen, dann könnte ihm vielleicht anstelle eines Remakes so eine Art Copy-and-Paste-Erfolg gelingen. Wer weiß. Oder zumindest, sagen wir mal, ein nicht Flop. Wie erfolgreich das Ding dann in den USA wird, muss man sehen. Aber apropos so leichte Änderungen, angepasste Schauplätze, was ist denn in der neuen Version jetzt wirklich neu?
Also was neu ist in dem Film, also die Story bleibt dieselbe, die ist nur jetzt nicht mehr von set in Hamburg, sondern die sind Amerikaner, der Matt Dillon ist ein Investmentbanker in London und fliegt zur Beerdigung nach Connecticut und stellt fest, sein Vater ist krank und nimmt ihn dann mit nach London, von wo aus Tilda mit ihrem Großvater nach Venedig geht, über Südtirol. Und was Neues ist eben wirklich der Konflikt zwischen den Eltern. Der ist viel stärker, also zwischen Matt Dillon und Emily Mortimer. Da ist viel mehr, da passiert viel mehr als im Originalfilm. Und das ist zum einen durch das, was Jojo geschrieben hat, und zum anderen eben auch durch das, was Matt und Emily mitbringen.
Also wirklich nur minimale Änderungen an der Story und durch Matt Dillon, einer, der jetzt Tills Rolle gespielt hat oder jetzt gerade dabei ist, sie zu spielen. Ungewöhnlich für ihn, der am liebsten alles alleine macht, das kennen wir von seinen Filmen, am liebsten schreiben, drehen, produzieren und selber die Hauptrolle spielen. Aber siehe da, das nur Regie führen hat dann auch seine Vorteile, hat er mir noch erzählt.
Beim letzten Mal, als du den Film inszeniert hast, hast du dich selber mit inszeniert in der Rolle, die jetzt Matt Dillon spielt.
Ja.
Merkst du jetzt beim zweiten Mal inszenieren, wo du nur Regie führst, dass du eine andere Konzentration hast, vielleicht mehr siehst oder noch mehr wahrnimmst als beim ersten Mal?
Logisch, auf jeden Fall. Und ich habe einen großartigen Schauspieler. Matt Dillon ist einfach eine Schauspielwucht. Ne? Und ich kann mich auf ihn konzentrieren, auf die anderen Schauspieler. Ich muss nicht an das denken, was ich selber spiele. Und dadurch wird das Ganze einfach noch viel geiler.
Ja, im Moment, also das beurteilen mal schön wir, wenn es soweit ist, ne, der Herr Schweiger, so. Aber, dass er da als Regisseur jetzt halt schon merkt, wie befreiend das sein kann, nur Regie zu führen, das habe ich dann doch auch verstanden. Kleiner Spoiler am Rand, so ganz stimmt das übrigens dann doch nicht mit dem nur Regie führen, denn Till hatte in der Drehpause, in der wir miteinander gesprochen haben, einen verräterischen Anzug an, schwarzen Anzug mit weißem Hemd, also so Klamotte, die er niemals freiwillig tragen würde. Und ja, gut, dann hat er uns am Ende gesteckt, dass er eine klitzekleine Rolle selbst spielt, nämlich den Kellner in eben dieser Berliner Café-Szene. Ein kleiner Cameo-Auftritt also in dieser Szene, die da gestern gedreht worden ist. Das Projekt Head Full of Honey läuft also. Wann wir das Ergebnis sehen, ist noch nicht ganz klar. Es wird aber vermutlich wohl irgendwann 2019 werden.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Frau Wollner, bitte noch einmal zur Kasse.
Deutschlandfunk Nova.
Film News.
Gemeinsame Netflix-Konkurrenz aus Deutschland? Das könnte ein ganz schöner Kampf David gegen Goliath werden. Schon vor einiger Zeit hatte der ProSiebenSat.1-Konzern angekündigt, eine eigene Streaming-Plattform an den Start zu bringen, mit eigenen Inhalten plus denen von Discovery, Eurosport und D-Max. Bis 2019 sollte die Plattform stehen und innerhalb von 2 Jahren dann rund 10 Millionen User generieren, so der Traum von ProSiebenSat.1-Chef Max Konze. Etwas Ähnliches plant bisher als nationales Konkurrenzprodukt auch die RTL-Gruppe. Das hauseigene Format TV Now solle hierfür wohl weiter ausgebaut werden. Der ganz neue Vorstoß von Konze jetzt? Alle tun sich für eine gemeinsame große deutsche Streaming-Plattform zusammen. Sowohl sein Konzern als auch die Bertelsmann-Gruppe als auch ARD und ZDF für einen, Zitat Konze, deutschen Champion. Neben unterschiedlich gestaffelten Kaufangeboten für einzelne Inhalte als auch Pakete solle es dort dann auch ein werbefinanziertes, kostenfreies Angebot geben. Klingt noch sehr nach Medienutopie, aber wer weiß. Es wird wieder dark. Nicht nur Til Schweiger dreht jetzt gerade in und um Berlin Teile seines eigenen Hollywood-Remakes von Honig im Kopf, Head Full of Honey. Auch das Team der deutschen Erfolgsserie Dark hat gestern die Dreharbeiten zur zweiten Staffel aufgenommen. Den Startschuss gab Netflix in den sozialen Netzwerken, begleitet von einer einzigen Drehbuchseite zum Anfeuern erster Gerüchte, mit handschriftlichen Produktionsnotizen. So taucht das Jahr 1921 plötzlich darin auf, mit den bekannten Zeitsprüngen von je 33 Jahren per Notiz, also 54, 87, 2020. Das würde auf eine zweite, neue Zeitschiene hinweisen, die es bisher nicht gab. Außerdem beginnt die gepostete Szene im Drehbuch im Zimmer eines gewissen Adam, ein ebenfalls neuer Name im Dark-Universum. Ob hier die Fans bewusst an der Seriennase herumgeführt werden sollen oder sich das Kopfzerbrechen lohnt? Im Laufe des kommenden Jahres werden wir es wohl erfahren. Einen genauen Starttermin für die zweite Staffel von Dark gibt es aber noch nicht. Hat da jemand auf uns gehört? Noch vor wenigen Wochen hatten wir hier in Eine Stunde Film eine Idee. Eine ziemlich gute, wie wir fanden. Und ganz offensichtlich fand das der US-Sender ABC auch. Nachdem Roseanne Barr wegen ihrer rassistischen Äußerungen aus ihrer eigenen Serie geflogen war, hatte der Sender ja angedeutet, die Serie selbst durchaus fortsetzen zu wollen. Die Bedingung, Roseanne Barr selbst dürfe in keinster Weise involviert sein. Dann könne man sich vorstellen, die Arbeitsplätze der anderen, rund 200 involvierten Künstler zu retten. Wir Wir hatten daraufhin vorgeschlagen, einfach die Geschichte der Familie ohne Mutter weiterzuerzählen und das Ganze dann The Connors zu nennen. Und jetzt hat ABC den Startschuss gegeben zur Fortsetzung der Serie unter dem Titel The Connors. Alle Beteiligten hätten sofort zugestimmt. Selbst Roseanne Barr habe angekündigt, der Serie als Inhaberin der Namensrechte an ihrer Figur nicht im Wege zu stehen. Damit geht das Remake weiter, ohne Roseanne, mit allen anderen Connors. Ob und wenn ja, wie man das Fehlen der Familienmutter darin dann erklären wird, bleibt vorerst aber geheim.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächsten Dienstag wieder zu einer Stunde Film. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.